Herr, wir danken dir für diese Stunde. Wir danken dir für diesen Abend und bitten dich, sei du in unserer Mitte, in deiner Auferstehungskraft. Wir danken dir für dein heilig Wort, das Licht ist. Wir danken dir für dein Evangelium, das Licht und Salz ist für alle Welt. Du hast gesagt, du bist das Licht. Dann hast du wiederum zu deinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht. Und schenke doch, Herr, dass ein jeder unter uns heute Abend, der sich Christ nennt, wirklich Licht und Salz ist für die ganze Welt, zur Ehre Gottes. Amen. Nun zu unserem Text für den heutigen Abend, den wir aufgezeichnet finden im Brief an die Epheser, Kapitel 2, vom 14. Vers. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines hat gemacht und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft. Nämlich das Gesetz, so im Geboten gestellt war, auf das er aus Zweien einen neuen Menschen in ihm selber schüfe und Frieden machte. Und dass er beide versöhnte mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst. Und er ist gekommen, hat verkündigt im Evangelium den Frieden euch, die ihr ferne waret und denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir den Zugang alle beide in einem Geiste zum Vater. Soweit. Das Thema für den heutigen Abend, dass er beide versöhnte mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz. Durch das Kreuz. Nun, lieben Freunde, unser Text beginnt mit dem Wort, er ist unser Friede. Es wird viel von Frieden gesprochen in dieser Welt. Was wir brauchen, ist Frieden. Aber wenn wir an die Worte Jesu denken, wo er sagt, wenn sie sagen, Friede, Friede, dann wird es plötzlich über sie einbrechen. Wenn es je eine Zeit gegeben hat in der Weltgeschichte, wo über Friede geredet wurde, dann ist es heute. Aber wie weit ist der Friede nicht weg? In welch eine friedlose Zeit leben wir? Und trotzdem man von Frieden redet, sagt der Herr Jesus, ich gebe euch meinen Frieden. Nicht wie die Welt gibt. Die Welt kann uns keinen Frieden geben. Und wenn einer unter uns nach Frieden sucht, den finden sie nicht in der Welt. Den wahren Frieden findet man nur in Jesus Christus. Den wahren Frieden finden wir nur beim Kreuze Jesu Christi. Er ist unser Friede. Er kann unser Friede sein, weil er Frieden geschafft hat. Durch das Kreuz. Durch sein eigen Fleisch. Aus beiden hat er eins gemacht. Nun, wenn es heißt aus beiden, bedeutet, dass da zwei Parteien sind. Und wenn Jesus Frieden gemacht hat, am Kreuz, Gott sei Dank für das Kreuz, wir wären hoffnungslos verloren gewesen, ohne dieses Kreuz, und möge Gott schenken, dass das Kreuz eine größere Bedeutung hat, als dass das Kreuz nur hier über unseren Bauch hängt oder bei einer Dame am Ohr hängt und dass es nur Schmuck ist, sondern dass das Wort vom Kreuz eine Kraft ist, die ihr Leben vollkommen neu gestaltet. Man kann dann verstehen, dass Paulus in einem Brief sagt, als ich zu euch kam, habe ich nichts gewusst und nichts gepredigt als Christus den Gekreuzigten. Der hat wohl die Kraft, der Botschaft des Kreuzes erlebt. Darum war ihm das solch eine Wichtigkeit. Nun, in diesem Text schreibt der Apostel Paulus, dass durch das Kreuz hat Jesus Frieden geschafft, indem er den Zaun abgebrochen hat. Nun, lieben Freunde, wenn ich über den Zaun rede, der abgebrochen ist, dann brauche ich das in ganz gewiss nicht in Berlin zu erklären, was das bedeutet. Sie hatten ja auch hier einen Zaun. Sie hatten ja auch hier eine Mauer der Feindschaft. Die hat hier ja lange gestanden. Und im letzten Jahr, war es nicht die Nacht des 8. November, ist die abgebrochen worden. Einer aus Berlin, der sandte mir einige Bilder, wie einige weinten, einige lachten, einige konnten nicht reden, vor der großen Freude, die sie erlebt hatten. Es war, als sie träumten, konnten das nicht fassen. Alle Welt konnte das nicht fassen. Kurz vor dem war ich noch in Berlin und sprach mit einem Mann, da sagte ich, wie lange wird die Mauer hier noch stehen? Da sagte, nicht weniger als 20 Jahre. Ist gut, wenn es Propheten gibt, aber leider haben wir von den Falschen zu viele. Und da hat es fast nicht 20 Tage gedauert. Vielleicht, ich habe die Tage und die Wochen nicht gezählt. Es konnte alle Welt nicht fassen. Vom Staunen kam man nicht hinaus. Der Zaun war abgebrochen. Ein Zaun der Feindschaft trennt. Jesus ist gekommen, um den Zaun zwischen beiden abzubrechen. Die Feindschaft hinwegzutun. Nun, wer ist gemeint? Wer ist gemeint unter diesen beiden, dass die aus beiden eingemacht? Natürlich Jude und Grieche. Wir haben sogar einige Übersetzungen, die nicht sagen, aus beiden einen Menschen geschaffen hat, sondern die sagen, die aus Juden und Griechen einen Menschen geschaffen hat. Gott sei Dank, dass das Kreuz Jesu Christi keine Apartheid kennt. Kennt keine Trennung. Sei es zwischen Jude oder Grieche und Grieche oder schwarz oder weiß. Apartheid ist vom Satan. Sünde trennt. Der Teufel trennt. Aber Jesus, in ihm sind wir eins. Eins. Nicht nur äußerlich. Nicht nur wie ein Ehepaar, das ein Fleisch ist und doch Kilometer weit voneinander entfernt sein kann. Trotzdem sie ein Fleisch sind, kann ein Zaun der Feindschaft zwischen diesen beiden Leuten sein, der sie trennt. Voneinander so weit wie der Osten ist vom Westen. Sie sind zwar ein Leib, aber nicht ein Herz und eine Seele und nicht ein Geist. Die können in verschiedenen Richtungen ziehen. Aber in Jesu Christus sind wir eins. Das Kreuz, wie wir es kennen, besteht aus zwei Balken. Der eine Balken ist vertikal. Der andere horizontal. Und das ist typisch und ganz genau das, wovon das Kreuz redet und von dem das Kreuz redet. Das Kreuz verbindet den Menschen, den sündigen Menschen mit dem heiligen Gott. Das ist die erste Verbindung. Das Kreuz macht Frieden zwischen Mensch und Gott. auch dort ist Feindschaft zwischen Mensch und Gott und Gott und den Menschen. Dann gleichzeitig der andere Balken, horizontal, der verbindet den Menschen mit seinem Mitmenschen. Darum sagt der Johannesbrief, wenn jemand sagt, dass er Gott liebt, eine Verbindung hat mit Gott, der ist ein Lügner, wenn er seinen Bruder nicht liebt. Sehen Sie, den Augenblick, wenn Friede geschafft wird mit Gott, geschieht etwas mit dem Mitmenschen. Es gibt nicht so etwas, dass da Frieden ist mit Gott und nicht Frieden mit seinem Mitmenschen. Der Herr Jesus geht so weit und sagt am Tage des Gerichts, wenn er richten wird, wird er den Geringsten nehmen, der an ihn glaubt und sagt, was du dem getan hast, hast du mir getan. Wenn wir erkennen wollen in aller Wahrheit, wie wir zum Herrn Jesus stehen, wenn wir die Liebe zu ihm messen wollen, unser Verhältnis zu ihm ist ganz einfach. Nehmen Sie den geringsten Bruder in Ihren Augen. Wer ist der? Denken Sie mal über nach. Kurzen Augenblick. Wer ist der geringste in Ihren Augen? Den Sie am wenigsten achten. Und Ihr Verhältnis im Lichte des Wortes Gottes zu Jesus Christus ist nicht ein Tüttel auf einer höheren Stufe als das Verhältnis zu dem Geringsten. Prüfen Sie sich jetzt mal. Wie fühlen Sie zu diesem Menschen? So wie Ihr Verhältnis ist zu dem Geringsten in Ihren Augen, so ist Ihr wahres geistliches Bild und Verhältnis mit Jesus Christus. Gefällt Ihnen das? Glauben Sie das? Natürlich. Wenn es umstritten ist, ob die Bibel Gottes Wort ist, ob dies ein Märchenbuch und nicht das Wort Gottes, dann können Sie daran zweifeln. Aber wenn Sie glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dann gilt das. Und denken Sie daran, dass der Herr Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten. Aber am Tage des Gerichts wird das Wort, das ich geredet habe, euch richten. Wenn wir Frieden machen mit Gott, dann bedeutet das auch Frieden mit unserem Bruder und mit dem Geringsten, der an ihn glaubt. Da gibt es nicht so etwas, ach gut, der glaubt, ich glaube auch, der achtet auf sein und ich auf meinem. Mit dem habe ich nichts zu schaffen. So reden die Heuchler, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die den Schein haben eines gottseligen Lebens, aber die Kraft und das Leben verleugnen. Nun einen Augenblick. Das Kreuz schafft Frieden. Aus beiden wird eingemacht. Ein neuer Mensch. Und wissen Sie, was das ist? Das ist die Verbindung und die Versöhnung mit dem heiligen Gott. Auch zwischen Mensch und Gott ist ein Zaun der Feindschaft. Seit wann ist das? Seitdem die Sünde in diese Welt gekommen ist. Adam, der verbunden war mit Gott, aber als er auf seine Frau horchte und hörte und sie ihn verführte, Sünde hineinkam, da war der Zaun da. Da war Feindschaft da. Und welch eine Feindschaft. Als Gott ihn suchte, Adam, wo bist du? Und er schließlich ihn fragte, Adam, hast du von der Frucht gegessen? Ja. Aber die Frau, die du mir gegeben hast. Den Augenblick, als Sünde hineinkam in sein Leben, war da Feindschaft. Da tadelte er Gott. Da kritisierte er Gott. Da bäumte er sich gegen Gott auf. Die Frau, die du mir gegeben hast. Welch eine Frechheit, dass ein Geschöpf dem Schöpfer solches sagen kann, ins Gesicht. Feindschaft ist hineingekommen. Aber als Gott Eva schuf, einen tiefen Schlaf über Abraham brachte und da die erste Operation geschehen ist und Gott aus dieser Rippe die Eva schand und er sie sah, da sagte er nicht, das ist die Frau, die Gott mir gegeben hat. Da sagt, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Das ist Bein von meinem Bein. Schon mal mit der verbunden. Da war eine Einheit, ein Einssein. Die war nah an seinem Herzen. Daraus ist sie geboren. Aber als Sünde hineinkam, sagte die Frau, die du mir gegeben hast. Er beschuldigte nicht nur Eva, seine Frau, sondern beschuldigte den heiligen Gott, den vollkommenen Gott. Und da war die Feindschaft da, im Herzen. Da war die Trennung da. Da war das Einssein nicht mehr vollkommen. Da war die Liebe nicht mehr da, sondern Feindschaft, Hass, Groll, Bitterkeit, Nachtragen, Trennung. Und so können Sie durch die ganze Bibel gehen und finden das immer wieder. Wie oft sagt der Mensch nicht, ich kann Gott nicht verstehen. Warum musste mein Kind sterben? Warum musste dieses geschehen? Warum muss ich so leiden? Warum geht es den anderen so gut? Und ich muss die Schwere lostragen. Sehen Sie, es ist eine gefährliche Sache. Jeder unter uns sollte wissen, wir haben nichts als Zorn verdient. Alles, was wir verdient haben, ist die Hölle und Höllequal. Das ist unser Recht. Das ist, was wir verdient haben durch unsere Schuld. Wir sollten es nicht wagen, mit dem Finger auf Gott zu zeigen. Es war am Ende des Krieges in London, in England, als die deutschen Flugzeuge kamen und die Bomben warfen. Da lief ein Mann wie verrückt aus seinem Haus, als die Bomben explodierten, und rief aus ganz laut, "If there's a God in heaven, why doesn't he stop this?" Wenn es einen Gott im Himmel gibt, warum stoppt er dieses nicht? Und ein Heilsarmee-Offizier war nicht weit entfernt von dem Ort, wo dieser schrie. Der hörte das und rief zurück. Why should he stop it? He never started it. Warum soll Gott das stoppen? Er hat es ja nicht begonnen. So wird dem lieben Gott alles in die Schuhe geschoben. Wir fangen es an. Es wird falsch, geht verkehrt. Und dann kehren wir dem lieben Gott den Rücken und beschuldigen ihn. Aber Gott sei Dank, dass da ein Heilsarmee-Offizier war. Und er sagt, warum soll er das stoppen? Er hat das nicht begonnen. Er hat das nicht begonnen. Wenn einer sich die Finger verbrennt, seine eigene Schuld, warum hat er die Finger ins Feuer gesteckt? Und außerdem wurde ihm gesagt, du hüte dich davor. So wie viele heute AIDS-Kranke. Wenn Sie wüssten, wie es in Afrika aussehe, dann würden Sie vielleicht nicht stille schweigen in Europa. Wir erleben etwas, was wohl in der Menschengeschichte noch nie erlebt worden war. Sodom und Gomorra ist nur ein Tropfen im Vergleich zu diesem, was jetzt geschieht. Sogar die Sintflut, wenn das so weitergeht. So sagt der Mensch, warum habe ich AIDS? Aber du bist gewarnt worden, wir haben es dir gesagt. Höre auf mit der Unzucht, mit der Unsittlichkeit. Das ist nicht nach dem Wort Gottes. Der Zorn Gottes kommt über dich, wenn du ungehorsam bist. Dann hört man nicht hin. Dann kommt die Reue und Buße, wenn es schon zu spät ist. Gott sei Dank, dass die Seele dann noch gerettet werden kann. Aber für manchen, ich sage für manchen, ist es dann zu spät. Augenblicklich haben wir einen Mann auf der Missionsstation, bei dem die Symptome schon waren, und der kam zum Glauben. Und da änderte sich die Situation, verbesserte sich sein Zustand. Er ging zum Arzt, da wurde er geprüft, untersucht, und dann sagte es, es ist negativ. Also Sie können das nicht verstehen. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Nun, lieben Freunde, gibt es vielleicht einer unter uns, der Hass und Bitterkeit und Groll hat gegen den heiligen Gott, der sich dem Willen Gottes nicht beugen kann, der sich aufbäumt und sagt, nein, dazu bin ich nicht bereit. Möge Gott schenken, dass durch das Kreuz Jesu Christi auch der Zaun abgebrochen wird. Und das wird ein größeres Wunder sein, als das Wunder, das im letzten November hier in Berlin geschehen ist. Dies ist nur ein schwaches Beispiel und ein kleines Beispiel von der wahren Mauer, von dem Zaun zwischen Mensch und Gott. Aber der muss auch abgebrochen werden. Das war ein historisches Ereignis. Wir leben in historischen Zeiten. Aber das größte Ereignis ist, wenn Sie versöhnt werden mit Gott, wenn Sie mit Gott Frieden machen, durch das Kreuz Jesu Christi. Wir haben einen Farmer in Südafrika. Der hat Hunderte, wenn nicht Tausende Hektar Mais. Ein ganz kluge und weise Farmer. Und in einem Jahr, als der Mais ganz besonders gut war, nachdem er geblüht hatte, kam ein furchtbares Unwetter. In Afrika kann es sehr oft ganz, ganz schlimm hageln. Große Hagel fallen dann. Und solch ein Wetter kam. Die Wolken kamen herauf, es blitzte und donnerte und ein furchtbares Hagelwetter. Dieser Farmer, der wohnte einige Meilen oder Kilometer weg von dem Feld. Nach dem Sturm machte er sich auf, ging in sein Auto und als er dorthin kam, war alles zerfetzt, alles zerschlagen. Kein Blatt war mehr zu sehen. Einfach alles zerfetzt. Er stieg aus seinem Auto, war so jähzornig, dass er seine Faust ballte gen Himmel und Gott fluchte. Feindschaft. Jesus ist gekommen, die Feindschaft hinwegzutun. Aber, lieben Freunde, die Feindschaft ist nicht nur von des Menschen Seite. Gott ist die Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe, aber auch ein der Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum heißt es im Römerbrief, Gott offenbart seinen Zorn über alles ungöttliche Wesen, über alles gottlose Wesen. Gott kann das nicht dulden. Gottes alles gottlose Wesen ruft den Zorn Gottes und bringt den Zorn Gottes hervor. Und lieben Freunde, es gibt nur eine Burg. Es gibt nur einen Ort, wo wir hinfliehen können. Und das ist zum Kreuze. Ohne dieses Kreuz, ohne dieses Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus, gibt es kein anderer Ort. Das ist der eine einzige Ort, wo wir hinfliehen können. Wo Jesu Christi, der Sohn Gottes, Jesus Christus, für uns das Lösegeld, den Preis bezahlt hat, mit seinem letzten Blutstropfen, hatte, den er gegeben hat für uns. Nur durch das Kreuz werden wir versöhnt mit Gott. Nur durchs Kreuz, den Kreuzestod Jesu Christi, wird Frieden zwischen Gott und Mensch geschafft und der Mensch mit Gott versöhnt. Welch eine Botschaft! Das sollte hinausposaunt werden in alle Welt. Aber wie viele Billionen Menschen gibt es noch in dieser Welt, wie viele Millionen, die die Botschaft noch nie gehört haben, die nichts wissen davon. Der Herr Jesus hat seine Jünger befohlen, geht hin in alle Welt und verkündigt, das 2000 Jahre her. Als der erste Mensch seine Füße auf den Mond setzte, binnen 24 Stunden wusste er die ganze Welt davon. Die Gelehrten und Ungelehrten, Analphabeten, Menschen im Busch, alle Welt, binnen einem Tag wusste der Mensch, hat den Mond erreicht. Aber es sind jetzt fast 2000 Jahre. Und es gibt mehr Heiden in der Welt, als es je in der Menschengeschichte gab, heute. Die das nicht wissen, dass durch den Kreuzestod Jesu, dass der einzige Weg ist, mit dem wir verbunden sein können mit Gott. Vor einigen Jahren war ich in Holland und da waren einige Theologen. Und als man sagte, nur Jesus ist der Weg, sagten sie, du kommst aus dem Dschungel, aus dem Busch in Afrika. Du kannst doch nicht solches behaupten im 20. Jahrhundert. Wir Christen können doch nicht sagen, so eigensinnig und egoistisch sein, nur wir haben die Wahrheit, nur Jesus. Da ist auch der buddhistische Weg, da ist auch der islamische Weg, da ist auch der hinduistische Weg. Das sind viele Wege, die zu einem Gott führen. Führen alle zu einem Gott, aber verschiedene Wege. Lieben Freunde, das stimmt nicht. Der Herr Jesus hat gesagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Haben Sie den Koran schon gelesen? Manche sagen, ja. Allah, das ist nur ein anderer Name für unseren Gott. Es ist aber derselbe Gott. Wissen Sie, dass im Koran steht, dass ein Mohammedane, ein Muslim, darf keinen Christen als Freund haben? Ist das derselbe Gott wie unser Gott? Hat Jesus nicht gebetet? Vater, ich bitte, dass sie eins sind, so wie wir eins sind, sie auch eins sein sollen. Sollen wir nicht Gutes tun? Am allermeisten an unseren Glaubensgeschwistern? Hat Jesus uns nicht befohlen, dass wir uns inbrünstig lieben sollen? Und Allah sagt, man darf einen Christen nicht als Freund haben? Und wenn man den tötet, ist das keine Sünde? Wenn man einen Nicht-Muslim als Muslim tötet, ist das kein Verbrechen? Denn der Mensch, der Muslim hat es nicht getan, Allah hat es getan. Allah und Gott sind nicht dieselben Personen. Allah ist ein Götze. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist der einzige und alleinige Gott. Die heilige Dreieinigkeit. Es gibt keinen anderen Gott. Ob es uns gefällt oder nicht, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen die Wahrheit sage. Wenn es Ihnen jetzt nicht gefällt, am Tode werden Sie es erleben und nach dem Tode. Nun, lieben Freunde, Frieden mit Gott, ist das schon geschaffen in Ihrem Leben? Schon geschaffen. Haben Sie das erlebt? Sie können das nicht vergessen, als der Zaun, die Mauer abgebrochen ist, der Feindschaft. die Trennung gebracht haben. Das war ein Erlebnis. Das haben sie erlebt. Einige haben geweint vor Freude. Einige haben gepriesen, gesungen. Haben Sie solch eine Stunde schon erlebt in Ihrem Leben? Als die größte Mauer, die uns trennt von Gott, niedergebrochen ist. Es war kurz nach dem Beginn der Erweckung, waren wir an einem Ort. Seltsam, wenn Gottes Geist wirkt. Ich habe gestaunt, ich habe das nie erwartet. Wir wissen das, Verkündiger des Evangeliums, Pfarrer, Evangelisten, Verkündiger der frohen Botschaft Gottes, die gehen herum und predigen. Aber als Erweckung begann, da wirkte Gott durch die verschiedensten Menschen. Er nahm einen Geschäftsmann und gebrauchte den. Der führte mehr Seelen zu Jesus Christus als manche Prediger in ihrem ganzen Leben. Farmer wurden gebraucht. Plötzlich wurden sie brauchbare Gefäße in Gottes Hand. Jugendliche wurde gebraucht. Ein junges, analphabetisches Mädchen führte tagtäglich Seelen zu Jesus Christus. Aber dann geschah etwas. Plötzlich hörte der Segen auf. Und als wir an dem jenem Ort waren, mit einigen Mitarbeitern unter einem Baum saßen im Schatten auf dem Gras, sahen wir plötzlich dieses Mädchen. Sie war sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Gott wirkt gewöhnlich durch schüchterne Menschen, zurückhaltende Menschen. Nicht Menschen, die viel reden und aufdringlich sind. Nein, nein, nein. Die Bibel sagt, wer viel redet, der sündigt viel. Wenn Sie viel reden können, haben Sie viele Sünden. Und wer sich hervordrängt, das ist gewöhnlich der Fleischlichste. Vergessen Sie das nie. Und halten Sie diese Klappe. Je mehr Sie reden, je mehr sündigen Sie. Wir riefen dieses Mädchen, begrüßten sie und sagen, hast du etwas auf dem Herzen? Sie sagte, ja. Was ist es? Dann sagte sie, sagt mir mal, gibt es ein Jesaja in der Bibel? Wir sagten, ja. Gibt es auch ein Jesaja 59? Wir sagten, ja, das gibt es. Auch ein Vers 2? Ja. Dann schmunzelte sie. Dann kam ein Lächeln über ihr Gesicht. Sie sagt, bitte sagt mir, was dort geschrieben steht. Wir nahmen die Zulu-Bibel zur Hand, öffneten die Bibel und lasen den Vers. Und wissen Sie, was da geschrieben steht? Eure Untugenden scheiden euch von eurem Gott. Und in der Zulu-Bibel heißt es, eure Untugenden und Sünden sind eine Scheidemauer geworden zwischen euch und euren Gott, sodass er nicht hört und sein Angesicht vor euch verbirgt. Und sie sagten, Gott sei Dank, nun weiß ich, was wo der Knoten liegt, was verkehrt ist. Und da sagt sie, darf ich euch das mitteilen, darf ich euch sagen, was geschehen ist? Sie sagt, tagtäglich konnte ich Menschen zu Jesus führen. Sehr oft ging ich nicht zu ihnen. Gott brachte sie zu mir. Aber jetzt sind es schon fast 2 Wochen, dass ich nicht eine Seele zu Jesus geführt habe. Schon fast 2 Wochen. Vielleicht ein 16-jähriges Mädchen. Sie sagt, ich kann es nicht mehr ertragen. Nachts schlafe ich nicht mehr. 2 Wochen und keine Seele zu Jesus geführt. Lieben Freunde, wann haben Sie die letzte Seele zu Jesus geführt? Und Sie können noch ruhig schlafen? Sind ganz zufrieden? Erweckungszeiten sind andere Zeiten. Da erlebt man solche Sachen. Dass ein 16-jähriges Mädchen nicht mehr schlafen kann, keine Ruhe mehr hat und zu Gott schreit und sagt, oh Gott, sei mir gnädig. Nicht ein Boyfriend, nicht ein Verhältnis mit einem jungen Mann sucht, nicht weltlich ist, sondern bekümmert ist, weil sie spürt, dass ihr Verhältnis mit Gott nicht in Ordnung ist und dass der Geist Gottes nicht mehr durch sie wirken kann, wie er gewirkt hat. Und sie sagt, ich habe zu Gott geschrien und gesagt, Herr, sei mir gnädig. Ich spürte, da stimmt etwas nicht. Ich wusste aber nicht, wo mich hinzuwenden, was zu sagen, was zu tun. Und dann hatte ich einen Traum. Und in meinem Traum sagte mir der Herr, les Jesaja 59, Vers 2. Da hast du deine Antwort. Und als wir ihr das lasen, eure Untugenden, deine Sünden, scheiden dich von deinem Gott. Darum hört er nicht und verbirgt sein Angesicht. Da sagt sie, nun weiß ich, was das ist. Sie sagt, darf ich jetzt gleich das bekennen? Da ist etwas geschehen in meinem Leben. Ich bin mir das bewusst, dass das, was ich gesagt habe und getan habe, den Geist Gottes betrübt hat. Liebe Freunde, sie beichtete das, sie bereinigte das. Sie sagte, bitte betet mit mir, dass Gott mir das vergibt. Wir taten das. Wir sagten, Herr, du hast gesagt, du bist treu und gerecht, wenn wir unsere Sünden bekennen, wirst du es uns vergeben und uns reinigen mit deinem Blut von aller Ungerechtigkeit. Vergib ihr. Sie stand auf, ging zurück, circa 15 Kilometer zu ihrem Haus. Und von dem Augenblick an wirkte Gott durch dieses Kind, durch dieses Mädchen. Das kann Gott schaffen. Da war der Zaun hinweggebrochen. Da war die Verbindung wieder dort mit Gott. Da erreichte ihr Gebet Gott und sein Arm erreichte sie. Im ersten Vers, da heißt es, siehe, Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht wirken kann. Sein Ohr ist nicht so hart, nicht taub, dass er nicht hören kann. Aber eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Das ist das größte Problem in dieser Welt. Das ist der schlimmste Zaun zwischen Gott und Mensch. Der muss hinweggetan werden. Und dann, lieben Freunde, gleichzeitig zwischen Mensch und seinem Mitmenschen. Der Herr Jesus sagte zu den Leuten, als er sie lehrte, wenn du zum Altar kommst und bringst deine Gabe, deine Opfer, deine Opfergabe, und dann gedenkst du daran, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Kehre um, lass deine Opfergabe, gehe hin und versöhne dich mit deinem Bruder zuerst. Und nachdem du dich versöhnt hast, bring deine Gabe zum Herrn. Was bedeutet das? Der Herr Jesus hat kein Interesse daran, dass du ihm dein Opfer bringst, deine Gabe, wenn es mit dem Bruder nicht stimmt. Eine sagte einmal, Elo, du musst nicht so predigen. Du willst doch auch, dass Menschen Geld in die Kollekte legen. Nun werden sie ja nichts tun. Sie müssen sich ja erst versöhnen. Lieben Freunde, ich bin nicht gekommen, hier ihr Geld zu empfangen. Ich bin gekommen, Ihnen die Botschaft Gottes zu bringen. Die Zeit ist zu ernst. Das Heil Jesu Christi zu groß. Und sie können es sich nicht leisten, einen Tag weiter zu leben im Ungehorsam des Wortes Gottes. Der Herr Jesus sagt, lass deine Gabe. Und es gibt viele Gaben, die heute in der Christenheit gebracht werden. Wir bringen sogar unseren Lobpreis. Wir heben unsere Hände empor zu ihm. Strecken unsere Hände aus zu ihm. Wir bringen unsere Anbetung. Und was sagt der Herr Jesus? Wenn Sie wissen, dass da ein Bruder ist, der etwas gegen Sie hat. Nein, Sie haben nichts gegen ihn. Nein, dazu sind Sie zu fromm. Dazu sind Sie zu geistlich. Aber der dumme Mann hat etwas gegen Sie. Und Jesus sagt, versöhne dich mit dem erst. Mach Frieden mit dem. Bevor du dem zum Altar kommst. Der Weg zum Altar ist ein heiliger Weg. Der Weg zum Altar, das ist, wo wir uns dem Herrn ergeben. Das ist, wo wir uns dem Herrn widmen und weihen. Das ist, wo wir alles hinlegen, dem Herrn und Gott. Und er sagt, du, da habe ich kein Interesse dran. Versöhne dich mit deinem Bruder erst. Gibt es vielleicht eine hier, eine Schwester oder einen Bruder, der jemand hat, mit dem er sich noch nicht versöhnt hat? Dann nehmen Sie dieses zu Herzen und machen Sie Frieden mit dem. Sonst hat Gott kein Interesse an Ihrer Gabe. Gehen Sie zu dem und sagen, Bruder, verzeih mir. Und wenn man sich versöhnt mit seinem Bruder, dann muss man den unteren Weg gehen. Dann muss man sich demütigen. Dann geht man nicht hin und sagt, Bruder, du hast dies falsch gemacht und das falsch gemacht. Dann sagt man, Bruder, vergib mir, dass ich gesündigt habe. Vergib mir. Und wenn Sie sagen, ich habe nicht gesündigt, dann verzeih mir, dass ich dir ein Ärgernis war. Verzeih mir. Soll ich Ihnen das erzählen, was ich am ersten Abend in Deutschland erzählt habe? Als ich im Flugzeug saß, wir sind mit der Lufthansa geflogen und die war überfüllt. Wir waren nur drei, aber wir wollten zusammensitzen und konnten nicht. Der eine saß dort, der andere hier und der andere, den haben wir die ganze Nacht nicht gesehen. Und wir dachten, wenn es noch Raum gibt, denn wenn wir im Flugzeug sind, dann tauschen wir und sitzen wir zusammen. Nur ein Platz war frei neben mir. Da waren eigentlich zwei, ein vorn, ein hinten. Dann kam ein junger Mann, ein junger Deutscher, und es wurde ihn gefragt, wo willst du sitzen? Wo wollen Sie sitzen? Ja, ich will dort sitzen, bei mir. Gut, er setzte sich dann. Ich hatte eine englische Schrift und las die. Plötzlich schaute er mich an, redete mit den Augen, die sehr stachen, und sagte, Entschuldigung, bis hier haben Sie Platz und nicht weiter. Die Schrift war etwas in sein Gebiet. Sie sagten, bis hier. Sitzen Sie dort. Sie betreten Sie nicht. Ich fühlte mich schließlich wie ein Aussätziger. Wenn nur der Arm, und leider war ich etwas zu breit, und ich musste so machen, und wenn der Arm etwas war, wenn mein Arm seinen berührte, dann, wenn Blicke töten könnte, wäre ich eine Leiche heute. Und so sind wir denn durch die Nacht gegangen. Ich sagte, was? Wir haben schon viel, sind schon viel geflogen in der Welt. Aber solchen Flug habe ich noch nie vor dem gehabt. Und er hat sich gründlich geärgert über mich. Aber ich sprach dann nicht mit ihm in der deutschen Sprache, ich sprach nur Englisch mit ihm. Ich dachte, vielleicht kann man ihn dadurch zähmen, ist er nicht vielleicht nicht so frei, mich zu schimpfen, wie er es gerne möchte, wenn er weiß, dass ich Deutsch verstehe. Und, lieben Freunde, ich betete nur dann in der Nacht, Herr, schenk doch, dass er auch etwas falsch macht. Dass nicht nur ich etwas Falsches mache. Und er trank dann sein Alkohol und dann plötzlich goss das Wasser aus und über mich. Dann bat er mich um Verzeihung. Gut, in meinem Herzen war ja nichts. Ich sagte nur, Herr, schenke mir, dass auch keine Spur von irgendetwas in meinem Leben sei gegenüber diesem Mann. dass ich ihn so liebe, wie du ihn geliebt hast, denn du bist für ihn gestorben. Aber dann ging es weiter. Und ich spürte diesen Ärger in ihm. Und als wir in Frankfurt landeten, sagte ich, Herr, nun gehen wir auseinander. Vielleicht sehe ich ihn nie wieder. Was konnte ich ihm von dir sagen? Vielleicht, wenn ich in Deutschland bin, herumreise, eines Abends sitzt er da vor der Kanzel oder Rednerpult. Und wenn ich in mein eigenes gewesen bin, ist das nicht gut? Ich dachte, lieber Mann, verzeih mir doch, dass ich dir solch ein Ärgernis gewesen bin. Dass ich so lang bin, dass ich so breit bin. Das muss wohl sehr ungemütlich gewesen sein für dich. Vergib mir. In einem Nu war er wie umgewandelt. Und sagt, lassen Sie das bitte vorbei sein. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit in Frankfurt. Man konnte sein Herz erreichen. Ich hätte sagen sollen, nein, er ist im Verkehrten, nicht ich. Ich habe da gesessen, er saß nicht mal auf seinem Platz. Den hat er sich erwählt. Ich hätte murren sollen, ich hätte klagen sollen. Schlecht gesessen, fast nicht geschlafen. Aber die Freude, als plötzlich etwas dieser Zaun durchbrochen war. Und wie konnte ich es tun? Ihm sagen, verzeih mir, dass ich ein eigenes war. Und nicht heuchlerisch, sondern Herr, du bist für diesen gestorben. Ich sollte ihm ein süßer Geruch sein. Ich soll ihm ein Segen sein. Nun hat er sich über mich geärgert. Ich habe mich ja nicht selbst geschaffen. Aber als ich sagte, verzeihen Sie mir, dass ich so breit bin, dass ich so lang bin, dass sie nicht so viel Raum hatten und in einem Nu. Der Herr sagt, wenn du weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, gehe zu ihm und versöhne dich mit ihm. Hat die Versöhnung schon stattgefunden? Es braucht vielleicht keine Bruder sein, es kann ihre eigene Frau sein. Es kann ihr eigener Mann sein. Es kann ihre eigene Mutter sein. Es kann ihre Schwiegermutter sein. Es kann die Nachbarin sein. Ist der Zaun abgebrochen? Das ist, wozu das Kreuz Jesu Christi errichtet ist. Frieden zu schaffen. Mit Gott und unseren Mitmenschen. Da darf nichts sein. Gibt es vielleicht irgendwie noch Bitterkeit in Ihrem Herzen? Nachtragen? Vielleicht hat der Mann etwas getan. Sie haben das zu hören bekommen. Vielleicht hat er es selbst bekannt. Können Sie ihm das vergeben? Ich sagte am ersten Abend von einem Mann Gottes, der Erweckung erlebt hat. Im ganz mächtigen Maße. Der wurde in alle Welt gefragt, sag mal, was müssen wir tun, um Erweckung zu erleben? Und er hat eine ganz seltsame Antwort. Wissen Sie, was er sagte an einem Abend? Wenn Sie Erweckung erleben wollen, müssen Sie vergeben. Sie müssen vergeben und wiederum vergeben. Was? Ich dachte, wenn man Erweckung haben will, muss man mir beten. Muss man mir fasten. Mir Stunden auf den Knien verbringen. Was sagt uns dieser Mann? Lasst uns mal darauf Acht geben, was der Mann uns sagt. Wie lange beten wir schon um Erweckung? Ist sie schon gekommen? Wie lange? Wie viele Stunden haben wir nicht auf den Knien verbracht? Vielleicht schon gefastet und sie ist nicht gekommen? Wäre es nicht gut, dass wir das einmal versuchen und beginnen zu vergeben? Und wir gehen so weit, dass wir das Vaterunser beten und das uns zum Strick wird um den Hals. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. So wie wir vergeben. So wie sie den Schuldigen vergeben. So vergibt Gott ihnen. Liebe Bruder, liebe Schwester, lass uns ernst machen mit dem Worte Gottes. Sind wir nur Hörer oder sind wir Täter? Leben wir im Gehorsam oder im Ungehorsam? Sie wissen doch, dass Ungehorsam ist, genau wie Zaubereisende. Es war die Botschaft des Samuels, des Propheten, als er dem König Israel sagte, Ungehorsam ist wie Zauberreisende. Möge Gott schenken, dass keiner unter uns bezaubert ist, wegen seinen Ungehorsam gegenüber das Wort Gottes, sondern dass wir im Gehorsam leben und dass das Kreuze nicht umsonst, dass Jesus nicht umsonst am Kreuz gehangen hat mit seinem Leib, sondern dass das schon das ausgerichtet hat, wozu er gestorben ist. Frieden aus beiden eins gemacht, mit Gott und mit dem Mitmenschen. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch etwas anderes. Im vorigen Buch, im Galater, im letzten Kapitel, Kapitel 6, da heißt es, Vers 14, es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Sehen Sie, was das Kreuz schafft? Eine neue Kreatur. In Christo Jesu gilt Beschneidung und Unbeschneidung nichts. Ach, wie können wir Christen doch beschäftigt sein mit Sachen? Oft mit Kleinigkeiten. Oft sind die Haare entscheidend, ob wir in den Himmel gehen oder nicht. Oder die Hosen. Oder dieses oder Jesus, jenes. Lieben Freunde, die Beschneidung war keine kleine Sache. Das war das Zeichen, ob der Mensch zum Volke Gottes gehörte oder nicht. Aber es war ein äußeres Zeichen. Und er sagte in Christo Jesu, Beschneidung, beschnitten sein oder nicht, ist nichts nütze, sondern eine neue Kreatur. Sind Sie eine neue Kreatur? Das ist, was gilt. Ist jemand in Christo Jesu, ist er eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ist alles neu geworden? Oder ist das alte Rauchen noch da? Der alte Zorn? Die alte Hurerei? Die Unsittlichkeit? Stimmt es, dass wenn ein Mensch in Christo ist, er eine neue Kreatur ist? Kann die Frau das bezeugen? Mein Mann, seitdem er in Christo ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist alles. Was bedeutet eigentlich alles? Ich bin kein Deutsche. Was bedeutet alles? Ist etwas ausgeschlossen? Schließt alles mit sich ein? Ist alles neu geworden? Wenn Sie die deutsche Sprache nicht verstehen, welche eine Sprache werden Sie besser verstehen, dass Ihnen das gesagt wird? Alles neu geworden. Und dann in Christus beschnitten sein oder unbeschnitten. Wir können uns darüber tanken. Gegenseitig die Haare aus dem Kopf reißen. Beschimpfen. Und wir sind mit Unsinn und Unvernunft beschäftigt. In Christo Jesu gilt eines, eine neue Kreatur. Hat das Kreuz Jesu Christi das schon schaffen können und alles neu gemacht? Und dann heißt es, sei ferne von mir, mich zu rühmen, allein, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Spielt die Welt noch eine Rolle in Ihrem Leben? Spielt die Welt noch eine Rolle in Ihrem Leben? Sind Sie vielleicht wie die Kinder Israel, die das Opferlamm geschlachtet haben, gegessen haben? Durch das Rote Meer gegangen sind, von dem geistlichen Felsen, welche Christus war, getrunken haben. Aber dann schauten sie zurück nach Ägypten. nach die Fleischtöpfe Ägypten. Sie waren aus Ägypten herausgeführt, aber Ägypten war noch in ihrem Herzen. Es gibt so etwas, dass der Mensch sich bekehrt, dass er Christ wird, dass er sich trennt von der Welt, aber die Welt ist noch nicht von ihm getrennt, die ist noch im Herzen. Man liebäugelt mit der Sünde. Ach, es tut mir leid, ich bin ja jetzt bekehrt. Nun darf ich dies nicht mehr und darf jenes nicht mehr. Aber das Herz, das liebäugelt mit dem. Das Herz sehnt sich danach. Das Herz schreit und sucht nach dem. Lieben Freunde, durch das Kreuz werden wir verbunden mit Gott. Wird reine Bahn geschafft. Frieden. Dann Frieden mit dem Bruder. Und dann sind wir der Welt gekreuzigt und die Welt uns. Wer gekreuzigt ist, ist tot. Bei uns in Südafrika werden Menschen nicht gekreuzigt, sondern erhängt. Wenn Sie wüssten, wie das ist, wenn man dorthin geht mit einem Menschen und den begleitet und die letzten Schritte nicht mit ihm gehen kann und dann nur ein Schlag und dann sieht man nach dem nur die, nicht die Leiche, wie nennt man sie? Der Coffin? Den Sarg. Dann sieht man nur den Sarg. Schluss, der Mensch ist tot, man kann nicht mit ihm reden. Da ist keine Verbindung mehr. Man ist getrennt. Man hat sich vor dem kennengelernt. War eins im Geist. Mit Gott versöhnt. Mit dem Menschen. Dann kommt der Tod und trennt. Keine Verbindung mehr. Ist da noch Verbindung mit ihnen und der Welt? Das gottlose Wesen der Welt? Paktieren sie noch mit der Sünde? Oder sind sie der Welt tot? Der Sünde tot? Ist das nicht, was die Bibel uns sagt? Sagen Sie mir nicht, Erlo, du kommst aus Afrika. So etwas gibt es nicht. Soll dies ein Lügenbuch sein? Und wenn es so etwas nicht gibt, dann lasst uns jetzt sagen, Herr, das soll mein Ziel sein. Danach will ich auch trachten. Schaffe das in mir. Und wenn Sie spüren, das Kreuz, das Wort vom Kreuz war noch nicht echt und wirksam und die Kraft Gottes in Ihrem Leben, dann erheben Sie Ihr Herz nun zu Gott und sagen, Herr, wirke durch das Wort vom Kreuz in meinem Leben und schaffe das, wozu du am Kreuze gestorben bist. Lasst uns beten. Herr Jesus, du das Lamm, das geschlachtet worden bist, dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. In keinem anderen Namen ist das Heil. Du hast gesagt, wer deinen Namen anruft, der soll gerettet werden. Du kennst einen jeden unter uns. Du hast gehört und gesehen, wie ein jede auf deinen Ruf geantwortet und reagiert hat. Herr, lass es nicht vergeblich gewesen sein, dass du am Kreuz auf Golgatha gelitten und gestorben bist. Möge das Wort vom Kreuz uns nicht eine Torheit sein, aber eine Kraft Gottes, die alles neu schafft, die Frieden schafft mit Gott, Vergebung der Sünden und Frieden mit unseren Mitmenschen und aus beiden ein neues macht und ein neuer Mensch, dass das Alte vergangen ist, alles neu wird. Herr, gehe nun durch unsere Reihen, rühre jedes Herz an, wirke du mächtiglich, dass dies auch in unserem Leben ein sozusagen historischer Augenblick ist, eine gesegnete Stunde, wo du eingreifst, dass wenn wir diesen Raum verlassen, wir ihn verlassen als neue Menschen, nicht als die und wie die, die hineingekommen sind, sondern die die Kraft des Evangeliums erneut erlebt haben. Und wirke über Bitten und Verstehen, dass es Freude im Himmel gibt und Frieden in unserem Herzen und in unserem Leben und unter uns. Zur Ehre des dreieinigen Gottes. Amen.